Dann möchte ich jetzt also an dieser Stelle ganz offiziell alle zu unserem Webinar heute begrüßen. Der Titel, ihr habt hier alle gelesen wahrscheinlich, militärische Konflikte in Zeiten der Corona-Pandemie. Dazu begrüße ich ganz herzlich Andreas Zumach, den ihr neben mir seht. Andreas Zumach ist freier Journalist, der in dem Bereich UNO und internationale Politik für die TAZ arbeitet und auch als Autor arbeitet. Dann sind Raphael Müller, den habt ihr gerade gesehen, der hat sich verabschiedet sozusagen, und Matthias Jochheim von der ATTAC AG Globalisierung und Krieg mit dabei. Mein Name ist Sonja Taubert. Ich bin vom ATTAC-Co-Kreis. Ich moderiere das hier. Muss auch oder möchte gleich dazu sagen, also die Thematik ist heute nicht ganz mein Schwerpunkt. Ich bin da jetzt Anfang der Woche so ein bisschen reingesprungen und ich hoffe, dass das mit der Moderation gut klappt. Wir werden das Ganze so gestalten, dass wir drei Blöcke haben, drei Fragestellungen, die ich an Herrn Zumach gebe und zu dem dann eventuell auch Raphael und Matthias noch was zu sagen. Zwischen diesen Blöcken gibt es die Möglichkeit, für zwei Personen aus dem Publikum kurz Frage, Verständnisfrage oder ein kurzes Statement zu geben. Und ansonsten machen wir dann hoffentlich in den letzten 20 Minuten dann auch nochmal zusammen eine Diskussion. Ja, das soweit. Jetzt bin ich gerade mal am Gucken. Nein, ich habe nichts vergessen. Stumm geschaltet sind die Mikros alle, das sehe ich. Von daher gesehen sollte das gut gehen. Ich höre zwar ein bisschen Echo. Ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand sein Mikro an hat. Sonst fangen wir dann jetzt.
Ist meins vielleicht an, Matthias? Ist meins an?
Ja, ich meine ja.
Okay, genau. Gut. Dann mache ich das aus, ja.
Super, danke dir, Matthias. Genau, dann würde ich jetzt gerne anfangen. Und die erste Frage an Herrn Zumach, also es gibt viele militärische Konfliktherde, um nur einige zu nennen, Afghanistan, Syrien, Ukraine. Und es kommen halt auch immer neue dazu, beziehungsweise verstärken sich, so wie die Spannungen, die augenblicklich zwischen der Türkei und Griechenland. Welche militärischen Konfliktherde schätzen Sie zurzeit als die am gefährlichsten ein?
Guten Abend, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich fange mal an mit denen, die nach meiner Wahrnehmung aktuell am gefährlichsten sind. Einen haben Sie eben schon genannt, Sonja, nämlich Türkei, Griechenland. Das spitzt sich ähnlich zu, wie das 1974 im August war, als es dann ja zu einem heftigen, wenn auch nur kurzen, dreitägigen Krieg zwischen den beiden Ländern kam. Damals ging es vordergründig nur um Zypern, aber auch schon um Fragen, die jetzt auch wieder vorder- oder hintergründig eine Rolle spielen, also Besitzansprüche auf die Meeresengen, die zwischen griechischen Inseln und dem türkischen Festland liegen, Überflugrechte, bis heute ungeklärte Fragen der Umsiedlung von Menschen von der kleinen asiatischen Küste, also der heutigen türkischen Küste, nach Nordgriechenland in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und dann natürlich nach wie vor auch der Zypern-Konflikt, der ja nicht wirklich gelöst ist, solange türkische Truppen illegal im Norden stationiert sind. Und dazu kommt jetzt dazu die Frage von Erdgas- und Erdölressourcen in den Meerengen, einmal südlich von der Türkei, nördlich von Zypern und in der Ostägäis. Aber was die Sache so besonders gefährlich macht, ist die schwierige Lage, in der sich Erdogan inzwischen befindet. Ökonomisch eine riesige Wirtschaftskrise, auch eine ziemlich katastrophale Corona-Pandemie-Situation. Und sein ganz offensichtliches Interesse, sein Land in der gesamten Region, also nicht nur mit Blick auf die Ägäis, sondern bis hin nach Nordafrika, Libyen, als eine führende Regionalmacht zu etablieren. Dazu gehört dann auch die handfeste Unterstützung militärisch etwa für die im Moment noch international anerkannte libysche Regierung. Ich schließe nicht aus, dass es zu einem heißen Krieg zwischen Griechenland und der Türkei kommt. Und sei es nur aus Fehlwahrnehmungen der einen und der anderen Seite gegenüber der jeweils anderen. Und was die EU bisher getan hat, auf ihrem Außen- und Militärministerinnen-Treffen letztes Wochenende, war natürlich viel zu wenig, um einen solchen Konflikt, einen solchen Krieg zu verhindern. Der zweite, der mir aktuell große Sorgen macht, ist der Iran-Konflikt, weil die Trump-Administration im Moment alles dafür tut, diesen Konflikt zu eskalieren. Im Moment aktuell damit, dass man Sanktionen vollumfänglich beibehalten bzw. wieder aufnehmen will, die in den letzten 3 Jahren schrittweise von der UNO zurückgenommen wurden im Ergebnis des Abkommens über das Nuklearabkommen. Hier schließe ich im allerschlimmsten Fall einen Krieg nicht aus, weil Herr Trump nach allen gestrigen Umfragen innenpolitisch und wirtschaftspolitisch bis zum Wahltag keine Punkte mehr machen kann. Die Corona-Krise ist nicht zu beheben, die Wirtschaftskrise auch nicht. Das Thema Rassismus und Polizeigewalt wird auch nicht weggehen. Und er könnte der Versuchung erliegen, mit einem militärischen Vorgehen gegen Iran so in der zweiten Oktoberhälfte doch noch das amerikanische Volk und die Wählerinnen mehrheitlich hinter sich zu scharen. Natürlich immer mit dem Kalkül, dass ein solcher Krieg nur kurz ist und dann auch schnell gewonnen wird und man einen Sieg reklamieren könne. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass diese Kalküle meist nicht aufgehen, weil man auch überhaupt nicht weiß, wie zum Beispiel dann Iran und die anderen Länder der Region, etwa Israel, reagieren oder mitmischen. Das sind aktuell meine größten Sorgen. Mittelfristig ist, glaube ich, die immer wichtigere Krisen- und potenzielle Kriegsregion das Asiatische Meer, was ja von der Regierung in Peking als südchinesisches Meer reklamiert wird, einmal auch gegenüber den kleineren Nachbarn und Anrainerstaaten wie Vietnam und Philippinen, denen man keine Rechte in diesem Meer zugestimmen will. Aber ich glaube, noch gefährlicher ist die eskalierende Auseinandersetzung mit der im Abstieg begriffenen Weltmacht USA. Die Militarisierung dieses Meeres sowohl durch China, durch den Ausbau von Inseln zu Militärbasen, durch die verstärkte militärische Präsenz, aber auch durch die USA, könnte im allerschlimmsten Fall mittelfristig, nicht nächste Woche, auch nicht nächstes Jahr, zu einem militärischen Konflikt führen zwischen diesen beiden Großmächten. Und im Hintergrund sehen wir die ganz starken Bemühungen der USA, die europäischen NATO-Partner, für diese potenziellen Konflikte mit China dann einzuspannen. Drittens macht allergrößte Sorge die rekordhöhen Militärausgaben weltweit. Im letzten Jahr über 2 Billionen US-Dollar, also 2.000 Milliarden US-Dollar. Das ist der höchste Stand überhaupt seit 1945, also höher als in den gefährlichsten Zeiten des Kalten Krieges. Und letztens die Modernisierung, immer in Anführungszeichen gesprochen, von Atomwaffenarsenalen. Also Modernisierung bei Waffen heißt ja immer gefährlicher, zerstörerischer, zielgenauer, flexibler einsetzbar. Und das wird sowohl auf Seiten der USA betrieben, auch mit Blick auf die noch in Deutschland stationierten Atombomben in Büchel in der Eifel, aber auch von der russischen Seite und auch von den Atomwaffenmächten Großbritannien, Frankreich und Israel. Und eine Zielrichtung dieser sogenannten Modernisierung ist bei Herrn Trump ganz ausgesprochen und bei Putin zumindest versteckt, Atomwaffen einsetzbar zu machen. Also Trump sagt zum Beispiel, die Russen würden uns ja nicht abnehmen, dass wir, die USA, bei einem konventionellen Angriff Russlands auf Polen, die baltischen Staaten, gleich mit dem Dickelknüppel, also Interkontinentalraketen reagieren und damit Chicago oder Washington der Gefahr eines russischen Gegenstandes aussetzen. Und um diese angebliche Abschreckungslücke, so Trump, zu füllen, müssen wir sogenannte Mini-Nukes entwickeln, die immer noch ein Mehrfaches der Sprengkraft der Hiroshima-Atombombe hätten, und in Europa stationieren. Und das senkt natürlich die Schwelle zum tatsächlichen Einsatz von Atomwaffen. Umgekehrt entwickelt Russland nach Putins Ankündigung neue Raketen mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit und die dann möglicherweise mit atomaren Sprengköpfen. Das lässt natürlich dem Gegner nicht die geringste Chance zur Vorwarnzeit und zur Reaktion. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und regional beobachten wir das natürlich auch im Nahen Osten, wo die Tatsache, dass Israel als einziges Land Atomwaffenmacht ist, destabilisierend wird und immer wieder zum Anreiz wird für andere Länder der Region, sei es arabische Staaten, sei es künftig auch die Türkei, sich auch Massenvernichtungswaffen zu besorgen. Letzter Punkt, ganz langfristig, auf den kommen wir sicher nochmal in der dritten Fragerunde, die Militarisierung in der Europäischen Union, die ja seit einigen Jahren eher versteckt gelaufen ist, aber jetzt ab dem Haushaltsjahr 2021 erstmals mit einem ausgewiesenen, ausdrücklichen Rüstungsetat von offiziell 27,5 Milliarden Euro. Tatsächlich sind es, wenn man all die versteckten Haushaltstitel mit dazu rechnet, über 65 Milliarden. Und das Bestreben eben der EU, ein sogenannter globaler Player zu werden, ein globaler Akteur auf Augenhöhe mit anderen globalen Akteuren wie USA, wie Russland, wie China, demnächst wird auch Indien genannt werden. Und das sei angeblich nur möglich, wenn man auch sich eigene starke militärische Instrumente besorgt, bis hin möglicherweise zu einer europäischen Atomwaffenkapazität. Ich lasse es mal hier und glaube, wir haben genug Stoff erstmal für eine Diskussionsrunde.